Ja, ich möchte mal heute ganz untypisch Calvary Chapel sein. Normalerweise sind für uns Feiertage nichts anderes, als weiter im Text vorzugehen. Ganz selten, dass wir mal auch so auf Feiertage eingehen. Und heute ist ein Feiertag. Eigentlich so, es gibt ja so drei ganz hohe Feiertage in Deutschland. Weihnachten kennt natürlich jeder. Für die, die es nicht wissen, ist ein christliches Fest. Dann ist Ostern mit Karfreitag und dann Ostern und Ostermontag ist noch ein extra Feiertag. Und Pfingsten, das ist heute. Und wir haben dann morgen auch noch mal frei, weil das auch so ein ganz besonderer Feiertag ist, weil damals als die Feiertage wohl so eingesetzt worden sind, hat man gesagt, diese drei Feiertage, die müssen wir besonders feiern, weil die ganz wichtig sind. Und recht haben sie. Die meisten wissen aber nicht mehr viel mit, wahrscheinlich mit Pfingsten wissen die wenigsten, was anzufangen, weil das ist ein Tag, den man noch am wenigsten verstehen kann, so wenn man nicht aus der Kirche kommt. Und ich möchte eine Predigt heute über Pfingsten halten. Und zwar über das erste Pfingsten, das die Gemeinde erlebt hat, oder wo die Gemeinde entstanden ist. Und das finden wir natürlich in der Apostelgeschichte, Kapitel 2. Beim Vorbereiten habe ich mir so die Frage gestellt, was war es, dass die ängstlichen Jünger so verändern konnte. Diese Jünger, von denen wir lesen, die sich hinter Schloss verrammelt haben, aus Furcht, weil sie Angst hatten, dass irgendwie jemand sie erwischt, dass da nicht noch ein Mädchen kommt und sagt, ey, du warst doch auch mit dem Jesus von Nazareth. Ihr erinnert euch, Petrus, dieser große Held, der proklamiert hat, wenn ich auch sterben muss, ich würde dich nicht verleugnen. Und dann kommt so ein Mädchen, eine Magd kommt da an und sagt, ja, du warst doch auch mit ihm. Nein, 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 niemals, nein, nein. Dreimal verleugnet er Jesus. Und dann verstecken sich die Jünger hinter Schloss. Und damals, wie wir es jetzt hier haben, so schöne Schlüssel, so. Ich glaube, sowas gab es damals noch nicht so richtig. Die Leute haben sich dann irgendwie anders zugemacht. Und wer weiß, ob sie nicht ein Klavier davor die Tür geschoben haben, damit da keiner reinkommt. Und gerade wenn man noch ein bisschen ängstlich ist, dann schaut man schon so, dass die Tür so dicht ist, dass da keiner reinkommt. Und das haben die Jünger gemacht. Die haben sich da versteckt hinter verschlossenen Türen. Jesus kommt da einfach rein und sagt, Friede euch. Er interessiert sich nicht um Schlüssel und Schlösser und Türen. Er kommt dann einfach rein und trifft da die Jünger und ermutigt sie. Und wir lesen zweimal in Johannes Kapitel 20, dass sie sich da hinter Schloss und Riegel versteckt haben. Und jetzt auf einmal hier in Kapitel 2 sehen wir eine Veränderung. Was war es, was das bewegt hat? Was kann diese ängstlichen Menschen, die Furcht haben, herauszugehen, die selbst bei einer Magd Jesus verleugnen, was kann die so verändern? Der Mensch alleine wahrscheinlich nicht. Und jeder, der so ein bisschen ängstlich in der Natur ist, der weiß es. Ich weiß es auch stückweise, was es heißt, wenn man nicht mag, wenn man Angst hat, dann auf einmal in die Offensive zu treten, das ist nicht immer so einfach. Aber hier passiert was ganz Besonderes. Und wir lesen das in Apostelgeschichte Kapitel 2. Ich glaube, ich würde mal lieber doch die Brille nehmen, weil ab und zu sehe ich nicht so gut. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort. beieinander. Die haben sich versammelt. Sie kannten sich und da brauchten sie keine Angst zu haben. Sie waren zusammen, Leitgenossen sozusagen zusammen. Da konnten sie frei miteinander reden, mussten sich nicht um Worte Gedanken machen, mussten sich nicht fragen, wie formuliere ich etwas, dass ich nicht missverstanden werde. Und vielleicht war da ein bisschen noch Angst dahinter. Jesus war auferstanden, das haben sie gesehen, sie haben ihn getroffen. Und doch war es noch nicht die Zeit, hinauszugehen. Sie waren noch beieinander. Und das war jetzt so ein früher Morgen, nehme ich an. Später lesen wir, warum ich auf diese Vermutung komme. Die waren früher morgen zusammen. Vielleicht waren sie auch die ganze Nacht zusammen, ich weiß es nicht. Zumindest lesen wir, und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Sie trafen sich und versuchten, sich zu ermutigen. Reflektierten wahrscheinlich über das, was sie jetzt in den vergangenen 40 Tagen so noch besonders erlebt hatten. Und ja, der Jesus, mit dem sie sozusagen 3,5 Jahre zusammen waren und dann auf einmal gekreuzigt, das konnten sie überhaupt nicht verstehen. Aber auch verstanden, das konnten sie noch weniger verstehen. Aber sie haben ihn ja gesehen vor sich. Thomas musste dann letztendlich sagen, mein Herr und mein Gott, weil er die Hände in die Seite von Jesus, in seine Nägelmale legen durfte. Ja, und jetzt waren sie zusammen. Und Jesus sagte auch, sie sollten zusammen sein. Sie sollten auch nicht weglaufen aus Jerusalem. Sie sollten dort bleiben. Jesus wusste natürlich, was kommen würde. Für ihn war das Bild voll komplett und er wusste, was kommen würde und wie er das sich dachte. Und das war ja der Plan Gottes, dass es so läuft. Und wir lesen, sie waren alle zusammen, beieinander. Und dann lesen wir, und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind. Und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Ich weiß nicht, ob die Fenster offen waren. Vielleicht wegen ihrer Angst waren sie auch dicht gemacht, damit keiner so hineinschauen kann. Und plötzlich ein Brausen, ein Sausen wie ein Wind durch den Raum. Ich meine, in geschlossenen Räumen gibt es zwar Luftzirkulation, das merken wir gar nicht als Menschen, aber die ist immer da. Warme Luft steigt nach oben, das wissen wir, das sind Gesetze aus der Physik. Kalte Luft sinkt nach unten, aber das bewegt uns nicht besonders. Aber hier lesen wir von einem Brausen, ein gewaltiger Wind in einem geschlossenen Raum. Wie kann das passieren? Mich würde es erschrecken, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie ihr mit solchen Vorkommnissen umgeht, wenn jetzt plötzlich wir hier sitzen, alle Fenster sind dicht und hier auf einmal so ein Wind durch den Raum. Ich wünsche mir, es würde passieren. Aber das ist nicht eine Sache, die so normal ist. Und das passiert hier. Ein gewaltiger Wind. Ein Brausen. Ich weiß nicht, ob die Jünger erschraken oder alle, die im Haus da waren. Und dann lesen wir weiter. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Ein zweites Phänomen, das hier geschieht. Auf einmal kommen solche Zungen, zerteilt wie vom Feuer, auf ihren Häuptern. Und dann lesen wir, was am Freitag passiert. Und sie wurden erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen oder Zungen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Und sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist. Ich weiß nicht, wie sie das ausgemacht haben, aber das ist passiert. Auf einmal kam in sie eine Fülle hinein. Dieser Wind, dieses Brausen, dann diese Feuer, Zungen auf den Häuptern und die Erfüllung. Ich kann mir vorstellen, dass das in einem Augenblick passiert ist. Sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist. Nun, darüber hat Jesus schon vorher gesprochen. Das ist jetzt keine Sache, die jetzt ganz neu ist. Die war neu in dem Augenblick. Die war neu für die Jünger jetzt. Aber das ist grundsätzlich keine neue Sache. Der Heilige Geist, von dem hat Jesus schon vorher gesprochen. Und ich bin so froh, dass er es getan hat. Weil dadurch verstehen wir, und auch die Jünger, die wussten davon schon vorher eigentlich. Ja, und das Thema Heiliger Geist, es ist ja so ein Thema, das in unserer Zeit nicht einfach ist. Es gibt Kreise, wo man sehr ungern vom Heiligen Geist spricht, vielleicht zu Pfingsten mal. Gut, wir sind heute auch zu Pfingsten hier. Allerdings wird das bei uns auch öfter mal so gesagt. Aber dann gibt es auch Kreise, wo sehr viel über den Heiligen Geist gesprochen wird. Dass ich zu dieser Predigt gekommen bin, ist eigentlich Schuld an dem Umzug, den wir als Intermission gerade gemacht haben. Und zwar ist mir da ein Buch in die Hand gefallen, das da irgendwo unten lag, von Tosa. Und dann, das hieß Die vergessene Kraft. Und das ging da um den Heiligen Geist. Und das habe ich vor 2 Wochen, glaube ich, in die Hand bekommen. Und dadurch kam ich dazu, dass ich sagte, ja, zu Pfingsten predige ich auch über das erste Pfingsten, das geschehen ist. Der Heilige Geist, die vergessene Kraft, der Heilige Geist, die vergessene Person. Die Bibel spricht eigentlich von dem Heiligen Geist von Anfang an. In 1. Mose Kapitel 1, Vers 2, also so ziemlich ganz am Anfang der Bibel, da wird zum ersten Mal der Geist erwähnt. Und der Heilige Geist, der war im Alten Testament auch die ganze Zeit da. Er war am Wirken. Wir lesen vielleicht nicht so grundsätzlich so viel darüber, aber wir lesen von Zeit zu Zeit, wie der Geist Gottes dort am Wirken ist. Er kam auf Propheten, er kam auf Könige. Selbst Saul einmal, als er so David verhaften wollte, David gefangen nehmen wollte, er ist da irgendwie gekommen und dann waren da Propheten, die haben da Lobpreis gemacht, so wie unsere Band hier vorne. Oder vielleicht war es dann noch ein bisschen gewaltiger, noch mit mehr Menschen, ich weiß es nicht. Und Saul, zuerst seine Leute, die er geschickt hat, die fingen an zu prophezeien und sind dann da vom Geist mehr oder weniger eingenommen worden. Und zuletzt auch Saul hat auf einmal auch prophetische Worte gesprochen dort. Das ist auch da schon im Alten Testament geschehen. Der Geist war dort, er war auch dort über den Leuten, er hat sie gebraucht. Er hat dort geredet. Der Geist ist ja nicht eine Kraft. Oft wird in einigen Kreisen gesprochen, ja, der Heilige Geist sei doch nur eine Kraft oder so. Nein, er ist nicht eine Kraft, er ist eine Person. Es ist der Geist. Nicht das Geist oder was weiß ich. Er ist der Geist Gottes. Er ist eine Person der Dreieinigkeit. Und wenn man von dem Heiligen Geist spricht, dann sprechen wir von einer Person, die von Anfang der Ewigkeit da war und die bis zum Ende der Ewigkeit reichen wird. Wobei, wenn ich sage Anfang und Ende der Ewigkeit, ist das eigentlich ein Widerspruch in sich selbst. Weil eine Ewigkeit kann keinen Anfang haben und kann kein Ende haben. Und so ist auch der Heilige Geist eine Person, der keinen Anfang hat und auch kein Ende hat. Der war immer schon da. Der war immer schon in der Gottheit da und sie zusammen sind der Ursprung unserer Schöpfung. Sie zusammen, als die Dreieinigkeit, sind der Ursprung unserer Erlösung und sind der Ursprung der Gemeinde letztendlich. Der Heilige Geist war schon immer da. Nur den Heiligen Geist zu fassen, ist nicht immer so einfach. Und deswegen hat Jesus den Jüngern immer wieder kurz bevor er dann selber den Weg zum Tod gegangen ist, immer wieder darüber gesprochen, damit sie verstehen, worum es eigentlich geht. Diese Erfahrung, die kommen sollte, die, von der wir jetzt gerade hier gelesen haben, sie mussten dafür vorbereitet werden. Und natürlich wusste Jesus auch, dass die Jünger nicht wirklich ganz in der Lage waren, das zu verstehen. Und doch hat er es ihnen deutlich gesagt. Und ich fange an zu lesen in Johannes 14, ab Vers 15. Und wir müssen verstehen, das ist jetzt praktisch so am Tag, bevor Jesus dann ans Kreuz ging, saß er mit seinen Jüngern zusammen. Wir lesen in Kapitel 13 diese Fußwaschung und das Abendmahl, das sie dann gefeiert wohl haben. Und er spricht so einige Sachen, er klärt sie einfach auf. Die liegen da zu Tisch und Jesus spricht zu ihnen. Er möchte ihnen klar machen, wie es weitergeht. Jesus weiß, morgen werde ich ans Kreuz genagelt werden. Er wusste, dass sein Weg in den Tod geht. Er wusste auch über seine Auferstehung. Da bin ich mir vollkommen sicher, weil das Wort Gottes das sagt. Und wir werden davon auch noch später hören. Und er wusste aber, dass er zum Vater wieder gehen wird. Das war für Jesus alles klar. Aber für die Jünger war es nicht klar. Und für die war es sehr schwer zu verstehen, was das jetzt zu bedeuten hat. Sie kannten Jesus als denjenigen, der Wunder vollbringt. Als denjenigen, den andere dann gefangen nehmen wollten und der einfach so durch ihre Mitte durchgeht. Als jemanden, der die Macht hat. So kannten sie Jesus. Jesus sollte sterben? Unfassbar. Das war für die Jünger nicht, das konnten sie nicht so in ihre Köpfe hineinkriegen. Und wie, wenn wir dort wären, wir wären genauso wie diese Schafe, die da, was erzählst du da? Wir hätten es auch nicht verstanden. Aber hier sind das die Jünger jetzt und ich bin froh, dass es die Jünger waren und nicht ich da drin war. Und doch merke ich, dass ich oft in der gleichen Situation bin. Aber hier sind das die Jünger. Und Jesus spricht zu ihnen. Und er sagt, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Ich glaube, andere Übersetzungen verwenden anstatt Tröster Beistand oder auch Fürsprecher. Das ist das gleiche Wort, das ist das gleiche griechische Wort, das man sowohl für, als Tröster oder auch Beistand oder Fürsprecher übersetzen kann. Jesus sagt, ich will den Vater bitten, dass er, und er wird euch einen anderen Tröster geben. Es sollte jemand kommen, das sagt Jesus. Ich werde ihn bitten. Es wird jemand kommen, ein Tröster und Beistand oder Fürsprecher. Und ich finde es so schön, dass Jesus diese Worte verwendet. Es sollte jemand kommen, der tröstet, der beisteht, der für sie spricht. Nicht jemand, der mit der Peitsche reinhaut. Und sie hätten das später verdient. Aber es sollte jemand kommen, der sie tröstet, der ihnen beisteht. Das ist der Heilige Geist. Er ist Tröster, er ist Beistand, er ist Fürsprecher. Das ist das, was er macht. Und ich bin so froh, dass der Heilige Geist so ist, dass er sanft ist, dass er wie eine Taube dargestellt wird und nicht ein Adler, der auf die Beute sich stürzt. Er ist sehr mild. Und Jesus sagt, der wird zu euch kommen. Ich bin bei euch gewesen, jetzt diese ganzen Tage. Ich werde bald gehen. Aber dann wird der Tröster kommen. Später sagt er, es ist gut, wenn ich gehe. Aber dazu kommen wir später. Und dann sagt Jesus, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Dieser Tröster, der kommen sollte, der sollte nicht für eine kurze Zeit kommen. Jesus war mit den Jüngern, ja, 33,5 Jahre etwa hat Jesus gelebt, man weiß es nicht ganz genau, aber etwa so war die Zeitspanne, 33,5 Jahre. Ich lebe schon länger als das. Aber er sagt, es kommt jemand nach mir, der Tröster. Und der wird bei euch sein in Ewigkeit. Der hat keine Begrenzung. Da ist nicht so ein Lebensalter nur. Nein, er wird bei euch sein in Ewigkeit. Wir sind als Gemeinde jetzt schon fast 2000 Jahre unterwegs. Und wisst ihr, der Heilige Geist, der damals die Gemeinde angefangen hat, er ist mit uns immer noch unterwegs. Und auch wir können sagen, in Ewigkeit, er wird auch weiter unterwegs sein mit uns. Er wird bei uns sein. Er wird uns nicht verlassen. Das lesen wir hier. Dass er bei euch sei in Ewigkeit. Und dann heißt es weiter, den Geist der Wahrheit. Wow. Geist der Wahrheit. Der Heilige Geist ist ein Geist der Wahrheit. Er ist kein Geist der Lüge. Es gibt den Geist der Lüge, ja. Der Teufel, der belügt die Menschen ständig. Aber er ist ein Geist der Wahrheit. Er steht zu seinem Wort. Er ist wahrhaftig. Er ist der Geist der Wahrheit. In ihm ist Wahrheit. Er führt in die Wahrheit. Er wird niemals verführen. Sein Wesen ist Geist der Wahrheit. Ich finde es schön, das zu lesen. Es gibt mir Stabilität. Ich weiß, er steht dazu. Er steht zur Wahrheit. Er wird das nicht abändern. Er wird nicht morgen eine andere Entscheidung treffen. Das, was er versprochen hat, dazu steht er. Er wird nicht heute so, morgen so entscheiden. Er ist ein Geist der Wahrheit. In ihm ist Wahrheit. Und diesen Geist der Wahrheit, der sollte auf die Jünger kommen. Der sollte auf die Gemeinde kommen. Deswegen wir als Christen, wir sind der Wahrheit verpflichtet, weil der Geist in uns wohnt. Und er ist ein Geist der Wahrheit. Er wird nicht herumtricksen irgendwie, versuchen auszuspielen, sich nach vorne zu drängen. Nein, das macht der Heilige Geist nicht. Er steht zur Wahrheit. Und Wahrheit ist eine Tatsache, die immer da ist, die sich nicht ändert. Wahrheiten, die sich ändern, ja, darauf kann man nicht bauen. Aber der Geist ist ein Geist der Wahrheit. Wir können darauf bauen. Und dann heißt es hier weiter, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Er ist Geist der Wahrheit, aber die Welt kann ihn nicht empfangen. Es verwundert mich überhaupt nicht, wenn wir irgendwie mal auf die Straße gehen und dort mit Leuten reden, dass sie sagen, ich verstehe dich nicht. Die können uns nicht verstehen, weil sie ihn nicht kennen. Die können mit einigen Dingen, die wir als Christen sagen, nichts anfangen, weil die so anders sind. Die Wahrheiten, die wir als Christen aussprechen, sind so anders, als was sie überhaupt kennen. Sie können ihn nicht empfangen. Und doch auf der anderen Seite, sie kennen ihn nicht, sie können ihn nicht empfangen, und doch ist es der Geist, der überführt letztendlich. Der Geist bringt Menschen dazu, dass sie überhaupt zum Glauben kommen können. Aber eben der Heilige Geist wohnt in der Gemeinde, wohnt in uns. Und die anderen, die verstehen nicht wirklich, wenn wir die geistlichen Wahrheiten weitergeben. Und das heißt hier, ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ihr kennt ihn, wir Christen. Ey, was für ein Vorrecht. Ihr kennt ihn, wir kennen ihn. Und wird in euch sein. Er ist nicht irgendwo. Er ist in uns. Das sagt Jesus seinen Jüngern. Ich lese weiter aus Johannes 14. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe. Und ihr sollt auch leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Sprich zu ihm Judas, nicht der Iskariot. Herr, was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jesus hat im Laufe der 3,5 Jahre, wo er mit seinen Jüngern zusammen war, sehr viele Sachen gesagt, sehr viele Sachen gelehrt. Und wenn ich so versuche, mich zu erinnern, was vor 3 Jahren gewesen war, was ich damals gehört oder gesagt hatte, das weiß ich nicht mehr. Wisst ihr es? Wisst ihr, was vor 3 Jahren gewesen ist? Die Jünger haben so vieles von Jesus gehört. Aber wie sollten sie sich an die ganzen Sachen erinnern? Jesus sagt, macht euch keine Sorgen darum. Macht euch keine Sorgen. Der Tröster, der Heilige Geist, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Damals war es schon ein bisschen anders. Die Leute, die hatten noch keinen Fernseher und so. Die Leute saßen oft zusammen und sie sprachen miteinander, was heute selten ist, außer über Smartphone oder so. Damals hat man noch sehr viel miteinander geredet. Man ist zusammengekommen, abends gesessen und die Sachen beschnackt, die man so im Laufe des Tages gehört hat. Und doch vergisst man so vieles. Ich kann das von mir behaupten, ich will es nicht von euch behaupten. Ich weiß es ja nicht, aber ich weiß, ich vergesse so viele Dinge. Aber Jesus sagt, der Heilige Geist, der wird euch an alles erinnern. Er wird euch lehren. Er wird euch helfen, das zu sagen, was ihr sagen sollt. Und letztlich ist es auch das, was dazu gebracht hat, dass wir die Bibel in unserer Hand haben. Die haben wir deswegen, weil der Heilige Geist die Schreiber der Bibel erinnert haben an das, was sie mit Jesus erlebt haben. Und deswegen konnten sie alles so genau wiedergeben, weil Gott sie daran erinnert hat. Und wir haben hier in der Bibel nicht alles, was Jesus getan hat im Laufe seiner 3,5 Jahre. Johannes schreibt später, wenn alles aufgeschrieben werden würde, die Welt könnte die Bücher nicht fassen. Es würde zu viel sein, wenn alles aufgeschrieben werden würde, was Jesus getan hat. Und damals hatte man ja noch nicht Bücher, so wie bei uns jetzt hier, die man überall kaufen konnte und so. Papier war sehr teuer damals. Papier gab es auch nur sehr selten. Es war Pergament, es war Papyrus, aber die Sachen waren sehr teuer. Die waren sehr teuer in der Herstellung und die waren auch nicht so verfügbar. Und alles aufzuschreiben, was Jesus getan hat, das wäre unmöglich gewesen. Aber wir haben das in der Bibel, was der Heilige Geist für uns als wichtig erachtet hat. Wir haben das, was er für uns speziell vorbereitet hat. Und ich muss immer wieder sagen, Leute, wir sind so gesegnet, dass wir heute das Wort in unseren Hand halten. Über viele Jahrhunderte war es unerschwinglich für Menschen. Für so lange Zeit konnten die Menschen nicht einfach lesen, was in der Bibel geschrieben steht. Sie konnten es sich nicht leisten. Und wir haben es. Und wir achten es oft als gering. Wir schätzen es nicht so richtig. Aber wir haben hier die Wahrheit Gottes, die er für uns vorgesehen hat. Und das sage ich mir selbst, achte darauf, was hier geschrieben steht. Es ist für dich geschrieben. Es ist, damit es dir gut geht, geschrieben. Also Jesus hat an diesem Abend einmal diese Session eingelegt, wo er über den Tröster spricht. Und dann springen wir weiter zu Kapitel 16. Und es ist immer noch der gleiche Abend, in dem Jesus hier redet. Und jetzt sagt er nochmal etwas über den Heiligen Geist. Wahrscheinlich, weil er einfach sagte, diese Leute, meine Jungs hier, die haben es noch nicht wirklich kapiert. Die brauchen nochmal einen Nachschlag. Sie brauchen es nochmal, dass ich es ihnen sage, damit sie doch wirklich verstehen, worum es hier eigentlich geht. Es ist wichtig, dass sie es begreifen, dass sie nicht dann in 41 Tagen oder vielleicht ein paar Tage mehr dann auf einmal überrascht sind, wenn das passiert. Ich möchte es ihnen noch einmal deutlich machen. Und Kapitel 16, ab Vers 5, sagt Jesus, jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich das zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Und ja, Jesus sprach über seinen Tod. Er sprach darüber, dass Sachen passieren werden, die sie sich gar nicht vorstellen können. Für sie war Jesus der große King, derjenige, der Wunder macht, den sie am liebsten krönen würden. Und Jesus sagt auf einmal, dass er sterben würde. Das konnten sie nicht so richtig verstehen. Ihr Herz war voller Trauer. Vers 7. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Dann haben sie wahrscheinlich gedacht, ihr weiß ja noch, was er da spricht. Aber Jesus sagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt, und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun. Über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Jetzt kommt die Erklärung dazu. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Das ist die große Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Darüber wird der Geist Gottes der Welt die Augen auftun. Das ist das, was er tun wird. Jetzt Vers 12. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Mit diesem Satz kann ich mich sehr gut identifizieren. Ich habe euch noch viel zu sagen, sagt Jesus. Ich könnte noch Stunden zu euch reden, aber ich weiß, es geht hier rein, da wieder raus. Ihr seid jetzt im Augenblick gar nicht in der Lage, das zu fassen. Das geht bei euch jetzt nicht wirklich, es bleibt nicht wirklich hängen. Aber dann sagt er, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, wieder der Begriff, Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Der Geist der Wahrheit wird sie leiten. Das ist, was der Geist der Wahrheit tun sollte. Er sollte sie leiten. Er sollte sie auf der einen Seite erinnern an das, was Jesus gelehrt hat. Er sollte sie lehren. Das haben wir auch gelesen in Kapitel 14. Und jetzt lesen wir, er wird euch in alle Wahrheit leiten. Er wird leiten. Er wird euch in alle Wahrheit leiten. Und dann das sehr Interessante. Denn er wird nicht aus sich selber reden. Er spricht nicht von sich. Er ist nicht derjenige, der sich in den Vordergrund drängt und sagt, hier, ich bin der Führer. Ich bin jetzt derjenige, der alles bestimmt. Nein, so ist er nicht. Er kommt nicht mit dieser Gewalt, wie Männer in der Vergangenheit der Menschengeschichte aufgestanden sind und sich da groß gemacht haben, oft mit sehr vielen Ellbogen gearbeitet haben, um sich an die Spitze zu bringen. Der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist, er spricht nicht von sich selbst. Es ist nicht seine Absicht, von sich zu sprechen. Wir lesen auch nirgends, dass er irgendwie sich mal proklamiert. Er wirkt, ja, er wirkt. Er ist ständig am Wirken. Und in unserer Zeit wirkt er genauso stark. Aber er spricht nicht von sich selbst. Er drängt sich nicht in den Vordergrund. Er sagt nicht, ich bin jetzt derjenige, der jetzt die Gemeinde leitet. Es tut er. Er ist der Leiter der Gemeinde. Er ist der Herr der Gemeinde. Er ist hier in der Gemeinde tätig. Aber er sagt nicht, ich bin es, sondern wir lesen, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, das wird er euch verkündigen. Er redet nicht über sich. Er redet das, was Gottes Absichten sind. Er redet von Gott. Er verherrlicht Jesus. Er stellt ihn in den Vordergrund und nicht sich selbst. Und er spricht darüber, was kommen wird. Das heißt hier, und was zukünftig ist, das wird er euch verkündigen. Er ist derjenige, der die Geschichte kennt. Er sieht in die Zukunft. Er weiß, was kommen wird. Prophetie ist eine Sache, die der Heilige Geist ohne weiteres tun kann. Er kann prophetische Worte uns geben, weil er Zukunft kennt. Was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Das macht der Heilige Geist. Und wir lesen Vers 14. Und er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen. Jesus sagt, ich muss gehen. Ich muss zum Vater gehen, damit der Tröster kommt. Aber er wird von mir reden. Er wird euch an alles erinnern, was von mir ist. Macht euch da keine Sorgen darum. Er wird von meinem nehmen und es euch verkündigen. Und dann Vers 15. Alles, was der Vater hat, ist mein. Das sagt Jesus. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich euch gesagt, er wird es von dem meinen nehmen und euch verkündigen. Und jetzt sehen wir hier die ganze Dreieinigkeit. Alles, was der Vater hat, das ist mein, sagt Jesus. Darum habe ich euch gesagt, er wird es von mir, von dem meinen nehmen und euch verkündigen. Es kommt vom Vater zu Jesus, dem Sohn, und vom Sohn zum Heiligen Geist. Und er wird es uns verkündigen. Hier sehen wir, wie die Dreieinigkeit zusammenarbeitet. Sie sind eins und sie arbeiten zusammen. Dass der Heilige Geist auf diese Erde gekommen ist, dann war es nicht der Heilige Geist, der am Wirken alleine war. Es war Gott, der am Wirken war. Es war Gott, der heute am Wirken ist. Das waren die Worte, die Jesus noch bevor er gestorben ist, den Jüngern gegeben hat. Und dann lesen wir in Kapitel 20 aus dem Johannesevangelium, nachdem er schon auferstanden war, und ich sagte schon, die Türen waren verschlossen aus Furcht vor den Juden, und Jesus trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und dann später sagt er in Vers 22, und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Eigentlich heißt es da im Griechischen: Nehmt Heiligen Geist. Das ist so eine kurze Form. Nehmt Heiligen Geist. Er gibt ihnen den Heiligen Geist. Er bläst sie an. Aber es war noch nicht die Zeit, dass sie hinausgehen sollte. Es ist so eine Sache, und ich glaube, es ist geschehen, dass der Heilige Geist auch sie dann schon angerührt hatte. Aber dann lesen wir noch weiter in Apostelgeschichte Kapitel 1. Da heißt es dann in Vers 4, das ist jetzt diese Rede, die Jesus kurz vor seiner Himmelfahrt gegeben hat, die letzten Worte, die er seinen Jüngern gesagt hat. Da heißt es: Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. In Kapitel 14 vom Johannesevangelium, in Kapitel 16 vom Johannesevangelium, vielleicht auch 20, wo er sagt: Empfangt Heiligen Geist, wartet auf die Verheißung des Vaters. Die wird kommen. Ihr müsst warten. Ihr müsst noch ein bisschen warten. Und Vers 8 aus dem gleichen Kapitel: Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Er spricht jetzt über eine zukünftige Erfahrung, die dann bald kommen sollte. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Wartet noch ein bisschen, aber der Geist Gottes wird auf euch kommen, der Heilige Geist wird auf euch kommen. Und dann werdet ihr Zeugen sein. Wenn wir Zeugnis sein möchten, dann können wir es nur, wenn der Heilige Geist durch uns spricht. Und er tut es. Er tut es heute. Wir sind jetzt in der Zeit, wo der Heilige Geist in der Gemeinde ist. Er ist in uns. Und er spricht durch uns. Aber wir dürfen uns nicht einbilden, dass es meine Worte sind. Wir dürfen uns nicht einbilden, dass ich es bin, der jetzt redet. Der Heilige Geist tut es. Er macht uns zum Zeugnis. Nur dann sind wir wirklich Zeugen, wenn der Heilige Geist durch uns wirkt. Wenn wir selber versuchen, Sachen zu machen, wir werden sicherlich ziemlich stark scheitern. Aber der Heilige Geist, der befähigt uns. Und er ist da. Er wirkt. Gut, das waren jetzt die Worte, die vor diesem Ereignis geschehen sind. Und jetzt haben wir schon gelesen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Zungen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Sie wurden erfüllt. Und dann haben sie angefangen zu predigen. Und wir lesen weiter. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt. Kann ich verstehen. Denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Die Situation ist die, zu den Feiertagen, zu diesen besonderen Feiertagen, die im jüdischen Kalender waren, gab es einige, zu denen alle Juden eigentlich in Jerusalem zusammenkommen mussten. Nicht unbedingt Jerusalem, aber da, wo das Haus Gottes war, wo das Zelt zunächst war und nachher der Tempel war. Da mussten sie sich versammeln und dort feiern. Das war das, was Gott wollte. Die Juden waren zu der Zeit sehr stark gestreut. Da gab es ja das eine Exil, zwei Exile gab es für das Nordreich und für das Südreich. Die sind dann in alle Richtungen gezogen und haben sich dort sesshaft gemacht. Die Juden waren ja auch jetzt in vielen Ländern gefunden, oder sind sie zu finden, die wohnen in vielen Ländern. Und auch da war es schon so. Und sie kamen zusammen in Jerusalem. Zu diesen Festtagen waren oft in Jerusalem bis zu 3 Millionen Menschen. Für uns sind 3 Millionen, naja, ist das schon eine Menge. Aber naja, ja, vielleicht so wie Berlin. Aber damals war es anders. Damals waren die Städte ja noch mit Mauern umgeben. Und Jerusalem mit den Mauern, wie es umgeben war, dort 3 Millionen Menschen hineinzukriegen, das ist eine Kunst. Ich durfte schon, glaube ich, 3 oder 4 Mal in Israel sein und da kann man locker das so durchlaufen, von einer Mauer zur anderen. Das ist gut, man braucht da vielleicht eine halbe Stunde, aber dann läuft man drüber, ist man auf der anderen Seite der Mauer angekommen. Das ist nicht riesig groß. Und da waren eine Menge von Menschen. Auf dem Tempelplatz haben sie sich wahrscheinlich in Scharen versammelt. Das müssen Mengen von Menschen gewesen sein, die dort zusammenkamen, gerade in diesen Festtagen. Jerusalem war voll. Und gerade da kommt dieses besondere Ereignis, dieses Brausen, diese Zungen auf den Häuptern, diese Erfüllung. Genau da passiert es. Und die Leute, die kommen vom Staunen nicht weg. Die sagen, was ist denn da? Was passiert denn da gerade? Das ist nicht das Selbstverständliche. Das ist nicht das, was wir erwartet hätten, was jetzt passieren sollte. Diese Männer, die da reden, das sind Leute aus Galiläa. Das sind Fischer. Das sind irgendwelche Zöllner. Das sind irgendwelche Terroristen. Der eine war ein Zealot. Diese Loten, die waren die Kämpfer gegen die römische Besatzung. Also Terroristen, die haben durch Hinterhalte sie bekämpft. Das waren einfache Menschen. Und sie sagen, hey, das sind hier Menschen aus Galiläa, dem Kaff dort, der Provinz dort am Galiläischen Meer. Hey, und was sind das? Was machen die jetzt hier auf einmal? Was ist denn mit ihnen los? Warum hören wir sie auf einmal in unserer Muttersprache sprechen? Das verstehen wir nicht. Ich verstehe die Zweifel, die dort hochkommen. Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Pater und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Das ist das, was jetzt gerade der Heilige Geist bewirkt hat. Sie sprechen in Zungen. Aber sie sprechen nicht einfach nur in Zungen. Sie sprechen über die großen Taten Gottes. Sie verkündigen in Zungen die großen Taten Gottes. Und wahrscheinlich sprechen sie da gerade über Jesus. Denn das ist das, was gerade geschehen ist. Das Erlösungswerk, die große Tat Gottes. Von der Schöpfung. Ich weiß nicht, was jetzt die großen Taten Gottes waren, von denen sie geredet haben. Aber sie haben hier in deren Sprache das verkündigt. Und es ist sehr interessant, dass die Botschaft Gottes in den verschiedenen Muttersprachen ausgesprochen wird. Der Koran, der gilt eigentlich nur in Arabisch, in arabischer Sprache. Und nur so, man kann nur höchstens sagen, es ist eine Übertragung in diese Sprache, aber Geltung hat der Koran nur in der arabischen Sprache. Aber hier ist der Heilige Geist, der sich offenbart. Und er sagt der ganzen Welt, meine Sprache ist nicht Hebräisch, meine Sprache ist auch Lateinisch, Latein, die aus Rom kamen. Ich nehme an, dass sie Latein sprachen, aber jetzt Kappadokien, ich weiß nicht, welche Sprache da gesprochen wird, Meda, Elamita, Mesopotamien, ich weiß nicht, aber der Heilige Geist sagt, ich spreche alle Sprachen. Ich spreche nicht nur Hebräisch, wie die Juden es zum Teil meinten. Ihre Sprache wäre die Sprache Gottes. Und Gott hat sehr vieles natürlich im Alten Testament in Hebräisch und Aramäisch niederschreiben lassen. Aber Gott sagt hier, indem der Heilige Geist auf die Gemeinde gekommen ist, ich spreche alle Sprachen. Ich bin nicht begrenzt auf eine Sprachgruppe. Nein, ich spreche alle Sprachen. Und die Wundertaten Gottes werden in all diesen Sprachen ausgedrückt, damit die Welt weiß, du bist gemeint. Und wenn da Juden aus Germanien wären, wäre dort wahrscheinlich auch Deutsch gesprochen worden. Weil dann wären auch die gemeint. Gott kennt alle Sprachen. Was passiert, als die Menschen diese Sprachen, diese Verkündigung der großen Taten Gottes hören in ihrer eigenen Muttersprache? Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zum anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll süßen Wein. Die Menschen suchen Erklärungen. Wenn sowas passiert, was man nicht so richtig mehr verstehen kann, dann sucht der Mensch Erklärungen. Er versucht das irgendwie für sich auch klar zu machen. Und jetzt sind einige Leute da und die sagen, wir können es aber nicht erklären. Wir verstehen nicht, was jetzt hier passiert. Dann gibt es aber noch die anderen, die sagen, meine Erklärung ist die, die haben zu viel gesoffen. Um es einfach abzutun, zu sagen, okay, ich habe das für mich geklärt, ich will darüber jetzt nicht mehr weiter nachdenken, die haben so viel getrunken, deswegen plappern sie hier in komischen Sprachen, die ich nicht verstehen kann. Für mich ist das Thema erledigt. Wir sehen dann, wie Petrus aufsteht und Petrus, er sagt, da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, ihr Juden, ihr liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan. Und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde am Tage. Eine kurze Erklärung. Die Zeiteinteilung war damals ein wenig anders, als wir es heute haben. Die Uhr ist eine Festsetzung des Menschen. Der Mensch hat die Uhr geschaffen. Und wir haben bestimmt, dass irgendwann um Mitternacht die Zeit Rechnung für den Tag beginnt und dann mit Mitternacht, der nächsten Mitternacht endet. Das haben wir so eingeteilt. Damals hat man anders geredet. Damals war der Anfang des Tages um 6 Uhr morgens. Das war einfach so. Das ist eine Festlegung. Und da die Bibel in eine Bevölkerungsschicht hineingesprochen oder geschrieben worden ist, ist das halt auch so mitgegangen. Und die dritte Stunde bedeutete, dass es 9 Uhr morgens war. Und daraus schließe ich, dass die Jünger sehr früh am Morgen zusammengekommen waren. Und sehr früh am Morgen ist dieses Wunder der Pfingsten bei ihnen geschehen, dieses Brausen, dieser Wind, diese Zungen, das Verkündigen des Wortes Gottes in anderen Sprachen. Es ist früh am Morgen geschehen und Petrus sagt jetzt, Leute, es ist jetzt 3 Uhr morgens, es ist 9 Uhr. Eigentlich ist es noch keine Zeit, sich voll zu saufen. Und in solchen Festen, da war so der Brauch damals, dass man 4 Stunden des Tages am Morgen gefastet hat. Man hat erst nach der 4. Stunde angefangen zu essen. Das war so ein Brauchtum. Es ist nirgends in der Bibel verzeichnet, dass es so sein musste. Aber das habe ich gelesen, dass das der Brauch normalerweise war. Also man hat erst in unserer Zeitrechnung ab 10 Uhr angefangen, was zu essen. Und davor hat man meistens gefastet. Und Petrus sagt, es ist jetzt erst die 9. Stunde. Und wir sind nicht anders wie ihr. Ihr habt noch nichts gegessen, wir haben auch noch nichts gegessen. Ihr habt noch nichts getrunken, wir haben auch noch nichts getrunken. Denkt doch daran, es ist die 9. Stunde. Wenn ihr sagt, wir sind voll süßen Weines, wenn euer Argument ist, dass wir voll süßen Weines sind, dann ist das normalerweise nicht möglich, weil wir die ersten 4 Stunden eigentlich nichts trinken und nichts essen. Euer Argument kann jetzt nicht greifen. Wir sind nicht voll süßen Weines. Und Petrus gibt dann die Erklärung, es ist doch erst die 3. Stunde am Tage, sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und jetzt zitiert er Joel 3, die Verse 1 bis 5. Der Petrus, der zitiert Joel. Und ich finde das sehr spannend. Woher kannte Petrus das Buch Joel? Wie ich schon sagte, Papier war sehr teuer. Eine Abschrift der Bibel zu haben, des Alten Testamentes zu haben, das hat ein Vermögen gekostet. Das konnte sich ein Fischer niemals leisten. Da war dieser Kämmerer, der hat die Jesaja-Rolle gekauft. Und der hat dafür sicherlich auch einen Haufen Geld hingeblättert. Und er konnte sich nur eine Rolle kaufen. Damals war es so, das Alte Testament, das wurde ja per Hand abgeschrieben. Man hatte noch keine Druckmaschinen. Wir sind so privilegiert, wir haben Druckmaschinen, wir können Bibeln produzieren, noch und nöcher. Damals musste alles per Hand geschrieben werden. Und das war eine sehr mühsame Arbeit. Und es wurde nicht nur per Hand geschrieben, es wurde auch genau geschaut, dass es genau und korrekt geschrieben worden ist. Und diese Leute, die diese Abschriften gemacht haben, die haben ganz penibel darauf geachtet, dass es wirklich alles korrekt ist. Sie haben nämlich die ganzen, wenn sie eine Seite geschrieben hatten, haben sie die ganzen Buchstaben durchgezählt und dann die Quersumme errechnet und sie auch am Rand hingeschrieben. Und wenn die Summe nicht wirklich genau stimmte, dann wurde das ganze Dokument vernichtet. Es wurde nicht korrigiert irgendwie nochmal, es wurde dann ganz vernichtet und musste nochmal geschrieben werden. So waren halt diese Abschriften, die waren sehr korrekt. Deswegen können wir auch sagen, das Alte Testament, wie wir es haben, ist so, wie es uns durch den Heiligen Geist von Gott gegeben worden ist, weil die Juden darauf penibel achteten, dass es ganz korrekt abgeschrieben wird. Aber es war sehr unzugänglich. Es war vielleicht in den Synagogen zu finden. Und da wurden die Schriftrollen in einen Schrank gestellt und der Schrank wurde verriegelt, damit nicht Leute einfach so rangehen können. Zum Sabbat wurde dann die Rolle rausgenommen und aufgemacht und den Leuten gegeben zum Lesen. Nur da hatte man dann den Zugang zum Wort Gottes. Man konnte nicht einfach so sich die Bücher nehmen und so durchlesen. Das, was wir heute tun können, ist solch ein Privilegium. Und hier Petrus, er zitiert aus Joel. Wisst ihr, welches Buch in den kleinen Propheten Joel ist? Und wie oft kennt man diese ganzen Sachen so auswendig? Aber es ist der Heilige Geist, der hier durch Petrus spricht. Der Heilige Geist hat ihn daran erinnert. an Joel. Und da heißt es, und es soll geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Wow. Das ist von mir hinzugefügt. Das Wow steht hier nicht drin. Und dann heißt es, und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen, und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun, oben am Himmel, und Zeichen unten auf der Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Das sagt der Prophet Joel. Und Petrus sagt, das ist doch da geschrieben. Was ihr hier seht, das ist etwas, was schon vor Hunderten von Jahren zuvor gesagt worden ist. Ihr habt nur nicht begriffen, aber so ist es. Und so sehen wir den Zusammenhang zwischen Alten und Neuen Testament. Es ist alles verbunden. Damals, hunderte Jahre davor, gesagt. Dann, jetzt, an diesem ersten Tag der Gemeinde, ist es so weit gewesen, dass das Wort wahr geworden ist. Und Petrus sagt weiter, ihr Männer von Israel, hört diese Worte, Jesus von Nazareth, von Gott, unter euch ausgewiesen, durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Petrus sagt, das, was Jesus getan hat, das wisst ihr. Ich spreche jetzt nicht von Sachen, die irgendwo im Verborgenen geschehen sind. Und da war mal ein Wunder, aber das hat keiner gesehen. Und da war mal was geschehen, hat keiner gesehen. Nein, Petrus sagt, ihr wisst über die Zeichen und Wunder. Darüber wird ja gesprochen im ganzen Lande. Alle sprechen doch darüber. Was Jesus getan hat, das könnt ihr euren Nachbarn fragen. Er wird euch sagen, was Jesus getan hat. Das ist bekannt, ihr wisst es doch. Und da war keiner, der gesagt hat, nö, ich weiß es nicht. Petrus sagt, ihr wisst es. Und sie mussten dazu nicken und sagen, ja, wissen wir. Wir haben es gehört. Ich erinnere mich da an die Jünger, in die Emmaus-Jünger, die dann am Tag der Auferstehung so von Jerusalem weggingen und sich da unterhielten über das, über Jesus eigentlich. Und sie sprachen miteinander. Wahrscheinlich wurde überall im Lande darüber gesprochen, über Jesus. Vielleicht abends dann, wie ich schon sagte, die hatten noch keinen Fernseher, dann saßen sie vielleicht in der Runde und haben gesagt, ey, hast du gehört über Jesus? Ey, ich habe es gesehen, ich war da. Als er 5000 Männer und dann noch Frauen und Kinder da gespeist hat, mit ein paar Broten. Ich habe es gesehen, ich war da. Und ich habe gesehen, wie der geheilt worden ist. Ich war da. Die sprachen darüber wahrscheinlich. Und das ist wie ein Lauffeuer durch das ganze Land gezogen, was Jesus getan hat. Das war jetzt für sie nichts Unbekanntes. Und Petrus sagt, ihr wisst darüber. Ihr wisst über Jesus Bescheid. Er hat Taten und Wunder getan, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat. Gott hat sie durch ihn getan. Und Jesus hat immer wieder gesagt, was ich tue, das tue ich nicht aus mir selbst. Das tue ich, weil ich von meinem Vater gesehen und gehört habe. Ich tue diese Taten, um meinen Vater zu verherrlichen. Gott hat sie getan. Ihr wisst das. Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, der es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Denn David spricht von ihm, das ist jetzt Psalm 16, die Verse 8 bis 11. Ich habe den Herrn allezeit vor Augen. denn er steht mir zu Rechten, damit ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge frohlockt. Auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung, denn du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens. Du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Das ist, was der Psalm sagt. Und Petrus sagt, er konnte nicht im Tod bleiben. Er musste auferstehen. David hat das selber schon in dem Psalm so zitiert. Und er sagt dann weiter, ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Und auch heute kann man noch das Grab Davids besichtigen. Ich habe es gesehen. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott verheißen hatte mit einem Eid, dass ein Nachkomme von ihm auf seinem Thron sitzen sollte, hat er es vorausgesehen und von der Auferstehung des Christus gesagt. Er ist nicht dem Tod überlassen und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dessen sind wir alle Zeugen. Gott hat Jesus auferweckt. Die Jünger sagen, wir haben es gesehen, wir sind Zeugen. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier seht und hört. Denn David ist nicht gen Himmel gefahren, sondern er sagt selbst im Psalm 110, Vers 1, und darüber haben wir jetzt gerade in der jüngsten Vergangenheit viel am Sonntag gehört, der Herr spricht zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Das ist jetzt die Predigt, die Petrus gesprochen hat. Und er hat von Jesus gesprochen. Und der Heilige Geist hat durch Petrus zu den Leuten gesprochen. Und er sagt ihnen, es geht um Jesus. Ihr habt ihn gekreuzigt. Aber er ist auferstanden. Er ist der Christus. Er ist der Messias. Er ist der Verheißene, der von Gott gesandt worden ist. Er ist es. Von dem reden wir jetzt gerade. Von dem Jesus, dem Messias, dem Erlöser. Diese Worte, die Petrus hier sagte, die haben die Menschen bewegt. Wir lesen dann weiter und ich komme jetzt auch schon zum Schluss. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, lieber Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. An dem Tag bekehrten sich 3000 Menschen. Von dieser Predigt, einer einfachen Predigt. Aber es liegt nicht an den Worten, es liegt am Heiligen Geist. Gott hat durch seinen Heiligen Geist gesprochen. Er hat die Menschenherzen erreicht. Und sie haben gewusst, was dort dieser Petrus sagt, dieser Typ aus Galiläa. Was er hier sagt, das ist wahr. Was er sagt, das hat Hand und Fuß. Das ist das, was wir auch eigentlich aus den Schriften kennen. Und es hat sie getroffen. Unsere Aufgabe ist, Zeugen zu sein. Unsere Aufgabe ist einfach von dem zu reden, was wir erfahren haben. Wir müssen keinen überreden. Es ist nicht unsere Aufgabe, Leute zu überreden. Ich weiß, wir sind immer sehr schnell beim Diskutieren. Wir mögen es zu diskutieren. Wir mögen es, unsere Weisheit fließen zu lassen. Aber hier lesen wir, dass wir einfach nur Zeugen sein sollen. Wir sollen Zeugen davon sein, dass Jesus gestorben und verstanden ist, dass er unser Herr ist, dass er uns verändert hat. Und das andere wird er tun. Überreden bringt oft nicht sehr viel. Aber dann, wenn der Geist Gottes überführt, so wie es hier geschehen ist, die Menschen, die waren getroffen durch diese kurze Predigt, viel kürzer als meine Predigt jetzt gerade ist, die Predigt von Petrus, die war vielleicht, wenn man es jetzt zügig durchliest, 10 Minuten lang. 3000 Menschen haben sich bekehrt. Es tat der Geist. Es ist das Wirken des Heiligen Geistes. Ich wünsche mir dieses Wirken für unsere Zeit. Ich wünsche es mir, dass wir erfüllt werden, dass Gott es schenken möchte, dass hier ein Wind durch unsere Gemeinde fließt, ein Wind durch unser Herz fließt, durch uns fließt und wir aufs Neue wirklich so erfüllt werden, wie damals die Jünger. Es ist nicht eine Sache, die einmalig ist. Es ist immer wieder geschehen. Wir lesen ein paar Kapitel später, als sie dann vor dem Hohen Rat standen und man ihnen sagte, sie sollen nicht über Jesus weiter sprechen, dass sie so nach Hause gehen und sie beten und plötzlich erbebt der ganze Raum und sie werden wieder aufs Neue mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wir brauchen diese Erfüllung immer wieder. Lass uns Gott suchen. Wir können den Geist Gottes nicht selber an uns reißen. Das ist unmöglich. Der Geist Gottes kann aber auf uns kommen und er kommt auf uns. Er ist in uns. Was wir tun müssen ist, wir müssen einfach offen für ihn sein. Wir müssen Leute sein, die wir sagen, Herr, fühle uns. Wir möchten für dich da sein, wir möchten für dich brauchbar sein. Fühle du uns, damit wir das sein können. Und wenn wir diese Offenheit für ihn haben, wenn wir diese Sehnsucht haben, dass Gott durch uns wirken möchte, dann wird er es schenken. Er hat seinen Geist versprochen. Sein Geist ist da. Lass uns einfach offen für ihn sein. Und das, ich wünsche mir so sehr, dass wir es auch aufs Neue so erleben, wie damals die Gemeinde. Und Gott sei Dank, Gott wirkt. Ich habe heute Morgen das auch schon gesagt. Eigentlich haben wir verlernt zu staunen. Wir nehmen so viele Sachen so selbstverständlich. Aber das Wirken Gottes ist in so vielfacher Weise einfach da. Jedes Entstehen des Lebens ist Werk Gottes. Jede Geburt ist Werk Gottes. Jede Wiedergeburt ist Werk Gottes. Wir sagen, wenn sich jemand bekehrt, dann sagen wir, schön, dass du dich bekehrt hast. Aber wisst ihr, im Himmel wird Party gefeiert, wenn sich jemand bekehrt. Da wird ein Fest gefeiert, da ist Freude unter den Engeln, die jauchzen und jubilieren, weil es eine Tat Gottes ist. Eine Wiedergeburt ist Gottes Werk am Menschen. Und wir sollten darüber mehr staunen, mehr Gott preisen für solche Ereignisse, wenn Leute zum Glauben kommen, wenn Leute sich für ihn entschließen, dann sollte es für uns Freude sein. Es ist Gottes Werk, es ist das Werk des Heiligen Geistes, es ist Auferweckung aus den Toten. Das sagt Paulus später zu den Ephesern, ihr wart tot in euren Sünden und Vergehungen, aber Gott und seine Gnade hat euch lebendig gemacht. Gottes Werk in uns. Lasst uns auch lernen zu staunen. Einmal wünsche ich mir, dass der Geist Gottes ganz neu durch unsere Reihen weht. Auf der anderen Seite wünsche ich mir, dass wir offene Augen bekommen für das, was er tut, was er auch jetzt schon tut. Lasst uns wünschen, dass er mehr tun kann in unserer Mitte. Aber lass uns auch ihm danken für das, was er eigentlich schon tut. Lass uns einfach mehr über Gott staunen. Er tut so große Sachen. Und möge Gott uns schenken, dass wir es auch so sehen und erkennen. Danke, Jesus, dass wir hier zusammen sein dürfen. Danke für dein Wirken. Danke, dass du dein Wirken offenbar gemacht hast. Danke für das Entstehen der ersten Gemeinde. Und danke, dass wir jetzt 2000 Jahre später immer noch sehen, wie dein Wirken da ist. Danke, Jesus, dass du noch wirkst mit deinem Geist und Jesus, schenke uns mehr davon. Und wir möchten für dich offen sein, wir möchten bereit sein, dass du uns gebrauchen kannst. Jesus, du siehst uns oft schwache Menschen, du siehst uns oft in unserem Versagen, aber Jesus, wir kommen zu dir, auch mit unserer Schwäche und bitten dich, dass du uns füllst, dass dein Geist über uns kommt. dass du durch uns, durch unser Leben hindurch wehst und wir aufs Neue von dir gefangen werden in der Arbeit und aufs Neue, ja, diese Zeugen sind von der Herrlichkeit und von den großen Taten, die du getan hast, Jesus. Das möchten wir sein. Zu deiner Ehre. Amen.